Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Dirk Fuhrig. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch über den Klimawandel und die Literaturbranche. Natürlich gibt es zahllose Bücher, die sich mit Nachhaltigkeit, den Folgen der Erderwärmung, dem Klima befassen. Aber genau darum soll es hier nicht gehen. Nicht um den Inhalt, sondern um die Verpackung. Um das Buch als Klimakiller, um es einmal überspitzt und plakativ auszudrücken. Tatsächlich verbraucht die Herstellung gedruckter Bücher, so wie die Produktion natürlich fast aller Güter, Ressourcen. Und das mehr, als man gemeinhin erstmal denkt. Ein Fachmann für alles, was mit Papier, Farben und Drucktechniken zu tun hat, ist Wolfgang Michael Hanke. Er war 12 Jahre beim größten deutschen Verlag Random House Gesamtherstellungsleiter. Dazu gehörte auch die Funktion des Umweltbeauftragten. Bei anderen Verlagen, CH Beck und S. Fischer etwa, arbeitete er in ähnlicher Position. 2015 gründete er die Beratungsfirma Publishing Print and Paper Solutions. Er unterrichtet unter anderem an der Schule des deutschen Buchhandels in Frankfurt und ist immer wieder auch Juror bei der Stiftung Buchkunst, die alljährlich das schönste deutsche Buch kürt. Ein Experte also nicht nur für Umweltfreundlichkeit, sondern auch für die Ästhetik des Buchwesens. Herr Hanke, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Umweltbeauftragter waren Sie unter anderem bei Random House und zwar schon vor etwa 2 Jahrzehnten. Das heißt ja eigentlich, das Bewusstsein für dieses Thema gab es schon damals zu einem Zeitpunkt, als man zumindest was den Verlagsbereich angeht, in der breiteren Öffentlichkeit davon noch so gut wie nichts gehört hatte, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei den Umweltbeauftragten, den hatte ich ja quasi nur im Nebenjob, den hatte ich aber tatsächlich von meinem Vorgänger bereits geerbt. Und jetzt muss ich gestehen, die Initialzündung dazu, das gab eigentlich Greenpeace, die sich, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich vermute 2002, sich auf der Frankfurter Buchmesse von Stand zu Stand begeben hatten und den für die Produktion Verantwortlichen unangenehme und hartnäckige Fragen gestellt hatten.
Und der waren Sie?
Nee, da war ich noch gar nicht bei Random House, das war tatsächlich vor meiner Zeit. Das war noch, da war ich bei CH Beck und da waren die aber auch da tatsächlich, das war so ein kleines bisschen den Anstoß.
Und das heißt, Sie haben schon gespürt, dass da etwas kommen wird?
Ja, aber wie gesagt, zumindest bei der Verlagsgruppe Random House, da war der Tisch praktisch schon bereitet, den habe ich nur übernommen.
Bei Random House gab es ja dann irgendwann dieses sogenannte Be Green Team. Was hat man sich denn darunter vorzustellen und welche Rolle haben Sie dabei gespielt?
Na, ich war quasi der Abgeordnete für die Verlagsgruppe Random House Deutschland. Das Be Green Team, das war ein Zusammenschluss aller Bereiche innerhalb der Gruppe Bertelsmann. Dann hat man sich regelmäßig getroffen und versucht, eine Umweltstrategie ein kleines bisschen aufzuarbeiten, hat auch verglichen, wie sich denn andere Medienkonzerne verhalten und was jeder in seinem Bereich tun kann. Und das waren auch schon richtige Forderungen und Hausaufgaben, die man mit nach Hause genommen hat und beim nächsten Treffen nicht mit leeren Händen kommen sollte.
Jetzt, wenn man es jetzt mal ein bisschen bösartig formuliert, bei Be Green Team denkt man natürlich gleich auch ein bisschen an Greenwashing. Was haben Sie also da konkret gemacht, um sich den Herausforderungen, die der Klimawandel oder die Umweltverschmutzung eben mit sich bringen, zu tun?
Naja, Schwerpunkt war natürlich die Buchproduktion selbst. Deswegen war das letztlich auch auf meinen Schultern getragen, weil ich ja letztlich für die ganze Buchproduktion verantwortlich war. Und da denkt man in erster Linie an Papier als große Ressource. Da denkt man aber natürlich auch an alle anderen Materialien wie Farben, Folien, an den Transport. Das ging aber tatsächlich über die reine Buchproduktion hinaus weiter. Das heißt, es hat eigentlich den ganzen Verlag betroffen. Das heißt, wir hatten in die Gebäudetechnik reingeguckt, die Dienstreisen untersucht, die Geschäftswagenflotte, was natürlich nicht jedem gefiel, ja und so weiter.
Das heißt, ein relativ ganzheitlicher Ansatz, was den Verlag betraf. Aber lassen Sie uns doch mal bei konkreten Dingen anfangen, und zwar Stichwort Plastikfolie. Das war ja auch so etwas, was vor einigen Jahren, da fingen einige Verlage damit an zu sagen, Plastikfolie um die Bücher herum brauchen wir eigentlich nicht, wir machen etwas anderes. Jetzt einige Zeit später hat man den Eindruck, so richtig durchgesetzt hat sich das aber nicht, oder? Man hat noch sehr, sehr viele Bücher mit Plastikfolie. War das ein Irrweg?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe da ein etwas zwiespältiges Verhältnis dafür. Jetzt haben wir einmal mit dem Buch ein relativ wertvolles Produkt, was eigentlich auch vernünftig geschützt gehört. Also wenn ich mal in den Supermarkt gehe und sehe, was da alles aufwendig verpackt ist, dann denke ich, ist die Folie um ein Buch herum nicht zu vernachlässigen, aber ein doch vergleichsweise kleiner Beitrag. Die Folie hat ja mehrere Gründe letztlich. Also einmal der Schutz des Buches selbst, das hängt aber mit zusammen. Die Bücher werden gelagert, die Paletten werden aufgemacht, das heißt, die verstauben irgendwann. Buch ist ja ein sehr langlebiges Produkt. Das heißt, es liegt im Zweifel Jahre auch am Lager und nach einiger Zeit werden die einfach nicht mehr so richtig gut verkäuflich. Die Paletten werden bewegt. Also sagen wir von Produktions-Logistikseite gibt es gute Gründe. Es hat aber auch durchaus etwas mit dem Kundenverhalten zu tun. Ich kann mich sehr gut erinnern in die Buchhandlung. Der Käufer geht rein, lässt sich ein Buch aufmachen, weil er drin stöbern möchte. Gibt es einen Buchhändler freundlich zurück und sagt, können Sie mir das bitte einschmeißen, ich möchte es verschenken. Weshalb viele Buchhandlungen sich so einen kleinen Einschweißapparat ins Hinterzimmer gestellt hatten, um genau auf solche Anforderungen reagieren zu können, falls sie das Buch nur einmal da haben.
Was ja wirklich absurd ist.
Was völlig absurd ist, in der Tat, da gebe ich Ihnen recht.
Wie ist denn da jetzt gerade die Tendenz, wenn Sie es mal so überblicken, Plastikfolie ja oder nein? Diese kleinen Verschlussbändchen scheinen sich ja nicht wirklich durchgesetzt zu haben, die es eine Zeit lang mal gab.
Ja, die waren tatsächlich, glaube ich, marginal. Also ich würde sagen, also Taschenbücher werden schon ganz, ganz lange nicht mehr eingeschweißt oder alle Broschüren.
Die sind ja auch nicht so hochwertig, die
genau.
Zermanscht man ja auch zwischen den Fingern gerne mal, klappt die um und so weiter. Ja.
Also ich sag mal, je wertvoller ein Buch, desto eher wird es eingeschweißt. Einen großen Kunstband, den möchte man eigentlich auch möglichst heil schon vorfinden und genauso heil nach Hause bringen.
Also um Sie jetzt mal zusammenzufassen, Sie würden sagen, also dieses Thema Plastikfolie einschweißen ist eigentlich etwas, was man vernachlässigen kann in diesem ganzen Komplex.
Vernachlässigen würde ich nicht sagen, aber auch da fand doch eine ganze Menge statt. Also vor 20 Jahren wog die Folie tatsächlich noch ungefähr das fast Zehnfache der jetzigen Folien. Deswegen lassen sich sie auch so schlecht einschreiben.
Also sie sind auch dünner und leichter geworden.
Die sind unglaublich dünn und ganz leicht geworden, sind durchsichtig, also sind damit, dass sie auch gleich zu Marketingzwecken auch benutzt werden können, dass sie jetzt in der Buchhandlung ihren Zweck erfüllen können.
Sie gehen aber trotzdem schwer auf eigentlich, das stelle ich häufiger fest. Also man muss schon eine gewisse Technik haben, um die.
Das ist korrekt.
Ohne Schere oder Messer.
Das liegt daran, weil die so dünn und so relativ fest darum sind, weil die eben mit so wenig Materialeinsatz gemacht werden.
Und das ist auch keine, sagen wir mal schädlichere Folie, weil sie so stabiler ist als eine andere?
Nö, das ist eine reine Polyethylenfolie und da wird eigentlich, das ist vollkommen recycelbar. Es wird sogar weitergedacht, fast auf jedem Buch finden Sie ja diverse Aufkleber. Die werden in der Regel auch dann eben nicht aus Papier, sondern ebenfalls mit einer PE-Folie, dass Sie ein sortenreines Produkt haben. Das heißt, wenn Sie die Folie runtermachen, könnte das wirklich auch in die Recyclingtonne geben und haben kein Mischprodukt aus unterschiedlichen Materialien. Generell, okay, also wo ist Folie verzichtbar? Unbedingt zu befürworten, überhaupt keine Frage. Wenn wir allerdings damit eine Remissionsquote erhöhen, dann würde ich sagen...
Also das heißt, dass kaputte Bücher zurückgeschickt werden?
Dass kaputte Bücher zurückgeschickt werden. Also wenn auch nur jedes hundertste Buch zurückgeschickt würde, dann wäre das sicherlich komplett kontraproduktiv. Dann wäre ich mit einer Folie, die vergleichsweise zum Buch praktisch nichts wiegt, sehr viel besser bedient.
Kommen wir zum wesentlich wichtigeren Grundstoff für ein Buch, nämlich dem Papier. Da wird ja auch schon rumexperimentiert. Ich habe gelesen, also Recyclingpapier ist natürlich klar. Dann wird aber auch mit Graspapier, mit kompostierbarem Folienpapier experimentiert. Mit Apfelpapier habe ich sogar gelesen.
Ja.
Wie funktioniert denn so etwas? Ist sowas denn? Funktioniert sowas?
Das funktioniert. Also grundsätzlich muss ich mal eine kleine Lanze fürs Papier brechen, weil generell halte ich Papier für ein durchaus umweltfreundliches Produkt mit einer durchaus auch eher sogar positiven CO2-Bilanz. Für Papier wird überwiegend Holz eingesetzt. Wenn ich andere Materialien einsetze, der Stoff muss Zellulose enthalten. Insofern gehen ganz, ganz viele pflanzliche Werkstoffe, also auch Stroh und alle möglichen Abfallprodukte verwendet.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, also Papier als Naturprodukt finden Sie im Prinzip angemessen und gut weiterhin für Bücher?
Finde ich insofern angemessen und gut, wenn man bereits bei der Forstwirtschaft beginnt und die Forstwirtschaft entsprechend nachhaltig bewirtschaftet, was heute überwiegend gemacht wird. Ich meine, was man nicht vergessen darf, um jetzt gleich wieder mir selbst in den Rücken zu fallen, Papier hat einen sehr, sehr hohen Energiebedarf bei der Produktion. Es verbraucht immens Wasser. Man muss sich vorstellen, der Papierbrei, der auf einer Papiermaschine läuft, der besteht aus 99% Wasser. Im Papier selbst, im Blatt hinterher, das variiert ein kleines bisschen, aber verbleiben ungefähr 8%. Da ist die Technik mittlerweile allerdings auch ein bisschen weitergekommen. Das heißt, der Wasserverbrauch beispielsweise konnte dramatisch reduziert werden, weil man intelligente Kreislaufwirtschaftssysteme gefunden hat. Also da hat einfach letztlich auch aus Kostengründen ein kleines bisschen ein Umdenken stattgefunden.
Ja, apropos Kostengründe, Papier ist ja auch sehr viel teurer geworden in den letzten Jahren oder gerade in den vergangenen Monaten. Man hört ja sogar davon, dass Verlage sich untereinander bekriegen, weil sie an diese wertvolle Ressource nicht rankommen. Woran liegt das denn oder ist das tatsächlich so ein Thema?
Also von Bekriegen, muss ich gestehen, habe ich nicht viel mitbekommen, ja. Das weiß ich nicht. Also ich würde eher sagen, im Gegenteil, die Verlagsbranche ist eigentlich bekannt, dass die Kollegen untereinander, auch wenn sie in Konkurrenz sind, aber eher freundlich miteinander umgehen.
Aber trotzdem ist Papier knapp und teuer, oder?
Papier ist eindeutig knapp und teuer geworden. Teuer liegt zum Teil aus genannten Gründen, zum Teil aus Energiegründen, weil Energie relativ teuer geworden ist. Das hat zum Teil tatsächlich auch Corona-Gründe, so seltsam das klingt, aber zum Teil wurden die Produktionen doch deutlich zurückgefahren. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass Buchpapiere gerade so ganz groß im Trend liegen. Das heißt, es werden zum Teil ganz große Mengen an Buchpapieren komplett aus dem Markt genommen. Es werden Werke geschlossen. Oder man überlegt sich, ob man Papiermaschinen nicht umbauen kann und anderes Papier oder andere Papierkartonagen oder was auch immer auf den jeweiligen Maschinen produzieren zu können. Mhm. Mit Buchpapier machen Sie heute, öffnen Sie keine großen Türen bei Ihren Geldgebern, wenn Sie Kredite haben
aber
wollen.
Aber weil Sie gerade Kartonagen sagen, das ist natürlich ein weiterer Punkt, der hinzukommt. Verpackungsmaterial. Viel wird ja gerade seit Corona bestellt. Es wird ausgeliefert, es wird verschickt. Einzelne Bücher werden verschickt. Ist das denn nicht auch für die Buchbranche ein großes Thema?
Ja klar, ein ganz großes Thema.
Welchen Anteil macht das denn aus, Verpackung für Bücher?
Das würde ich gerne ins Verhältnis setzen. Die Frage hätte ich jetzt beinahe zurückgegeben, ob Sie denn eine Vorstellung haben, wie groß der Anteil an Buchpapieren an der gesamten Papierproduktion ist.
Sagen Sie es mir, bitte.
Deutlich unter 1%. Verpackung liegt 2020 nach der Angabenverband Deutscher Papierfabriken bei knapp 60%. Mhm. Das heißt, bei Verpackung reden wir von 8 Millionen Tonnen, die im Jahr produziert werden. Das sind aber nicht nur die Papierfabriken, das sind auch noch die Druckereien, die sich immer mehr auf Verpackung umstellen, weil Verpackung immer mehr gefragt wird. Und wie Sie sagen, durch die ganzen Versender, wobei da natürlich nicht nur die Kartonherstellung kommt, sondern eben entsprechende Transporte mit entsprechendem Schadstoffausstoß.
Und also der ganze Rattenschwanz, der ja auch bei anderen Produkten so ist. Jetzt müssen natürlich die Bücher, jetzt haben wir über das Papier gesprochen und die Verpackung, die Bücher müssen ja auch gedruckt werden. Das geht mit Farbe. Wie steht es denn damit mit diesen Farbstoffen?
Farbe für Druckfarben überwiegend mineralisch gewonnen. Es gibt ganz viele Versuche mittlerweile mit pflanzlichen Rohstoffen, die extrem erfolgreich sind und waren. Das heißt, die sind teilweise sogar kostengünstiger, vor allem aber sogar qualitativ mindestens gleichwertig. Ich habe Druckereien gehört, die sagten, die wären sogar besser, weil sie eine bessere Druckverarbeitung haben, auf dem Papier besser stehen, eine höhere Deckung erreichen. Das ist, glaube ich, letztlich schlicht ein Problem auch wiederum der Ressource, die natürlich irgendwo auch wieder begrenzt sind.
Sie haben vorhin schon gesagt, als wir über die Verpackung gesprochen haben, Transportwege sind ja auch bei der ganzen Thematik zu berücksichtigen. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass das Drucken immer mehr auch ausgelagert wird, außerhalb von Deutschland oder Europa. Also es gibt offenbar nicht mehr genügend Druckereien in Europa, die alles drucken können, was gedruckt und zwischen Buchdeckel gepresst werden soll. Ist das denn relevant, dass also zum Beispiel Bücher in China oder anderen asiatischen Ländern gedruckt werden, die dann wieder zurück nach Deutschland gebracht werden müssen?
Also wirklich relevant würde ich auch, glaube ich, eher einschränken. Grundsätzlich die Tendenz ist eher leicht rückläufig, weil einfach nicht mehr richtig lohnend, schlicht wegen Transportwege. Bücher müssen dann aus Fernost, also China würde ich jetzt sogar noch erweitern, verschifft werden. Das dauert mindestens 5 Wochen. Da können Sie schnell überhaupt nicht reagieren. Die Druckgeschwindigkeiten sind im Zweifel, um Kapazitäten zu erhalten, auch eher etwas langfristiger wie hierzulande. Die Bücher, die es überhaupt betrifft, das sind eigentlich fast ausschließlich relativ hochauflagige Fahrbücher wie Kochbücher, Ratgeber. Gibt es auch bisweilen im Fotobuchbereich, im Kunstbuchbereich. Stärker vertreten im Kinderbuchbereich, überall dort, wo die relativ aufwendig sind. Also beispielsweise Pop-up kriegen sie in Europa überhaupt nicht hergestellt. Macht ihnen hier niemand, das ist reine Handarbeit, das kriegt man tatsächlich woanders. Auch hier liegt allerdings der Anteil weit unter 1%, ich vermute mal fast eher im Promillebereich.
So gering, also buy local, ja, print local, was ich eindeutig mal bei Ihnen gelesen habe, ist eindeutig tatsächlich erfüllt. Herr Hanke, man sieht es ja an Ihnen selbst, an Ihrer langjährigen Tätigkeit und Ihrem Engagement für dieses Thema Klimaschutz, Umweltschutz in den Verlagen. Gerade in den Verlagen, also im Kulturbereich sicherlich allgemein, sind ja viele Mitarbeiter sehr sensibilisiert für dieses Thema. Also macht man sich vielleicht auch deswegen gerade in den Verlagen besonders viele Gedanken darüber, wie man Energie einsparen kann, wie man umweltfreundlicher produzieren kann und wie man die Literatur, die ja eigentlich erstmal mit Technik und Umweltschutz relativ wenig zu tun hat, sondern mit geistigen Dingen, um es mal so auszudrücken, wie man das zusammenbringen kann und an den Leser bringen kann?
Ja, ganz sicher. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich sage mal, auch die reine Buchproduktion, aber letztlich bewegen wir Kultur und Kultur hat ja immer etwas wenig Bewahrendes, sondern eher was Innovatives und letztlich auch irgendwo was Verantwortliches oder etwas zum Nachdenken Anregendes. Nicht zu vergessen, dass neben den Verlagen waren es ja vor allem auch immer wieder mal bekannte Autoren, die die Verlage in die Pflicht genommen hatten. Also Autoren wie Frank Schätzing, Elke Heidenreich oder Jane Rowling, die auf eine umweltfreundliche Produktion ihrer Bücher bestanden hatten und die sie auch einklagten, also das auch von den Verlagen geradezu verlangt hatten.
Writers for Future heißt ja ein Zusammenschluss von Schriftstellern und Leuten aus der Buchbranche, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Sie haben schon Frank Schätzing genannt, Tanja Dückers ist auch dabei, Eckart von Hirschhausen oder Zoe Beck. Sind das aus Ihrer Sicht sinnvolle Initiativen? Da geht es ja aber auch um Inhalt, nicht nur um die Produktion von Büchern.
Na klar, geht es immer um die Inhalte auch. Sie erwähnten gerade letztes Buch von Hirschhausen, Mensch, Erde. Das klagt einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Planeten ein und steht damit im Fokus. Also sagen wir mal, Umweltverträglichkeit, Klimawandel, CO2-Bilanz, das sind ja nicht nur Themen der Politik oder Fridays for Future. Das geht uns alle an und ich denke, wir in den Medien haben dafür vielleicht noch eine besondere Verantwortung.
Nun könnte man natürlich auch ganz naiv einmal sagen, naja, also manche Bücher sind ja sehr groß, der Zeilenabstand ist riesig, könnte man das Ganze wie bei zum Beispiel bei Taschenbüchern ja nicht einfach ein bisschen kleiner drucken, um Papier zu sparen, dann gibt es auch weniger Seiten und es werden weniger Ressourcen verschwendet. Und wenn man darüber nachdenkt, denkt man sich, naja, warum eigentlich überhaupt noch Bücher drucken? Reicht es nicht, wenn wir elektronische Fassungen von Büchern haben, also E-Books konkret gesagt? Wäre das denn nicht eigentlich die beste Lösung für dieses Thema?
Also jetzt Bücher immer nur kleiner zu drucken, das sind sie bei mir an der ganz falschen Adresse, weil mir natürlich Lesefreundlichkeit an erster Stelle steht. Ich denke, man muss es dem Leser nicht noch schwerer machen.
Aber bei elektronischen Büchern, beim E-Book,
ist das ja einfach.
Kann man das alles vergrößern, wie man es möchte.
Das wäre ganz völlig unproblematisch, das ist richtig. Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine ganz verlässliche Untersuchung im Vergleich der Ökobilanz von E-Readern und gedruckten Büchern gibt. Das lässt sich einfach auch schwer vergleichen, weil das relativ viele Aspekte betrifft.
Kann man ja auch Strom braucht dann wiederum andererseits.
Ja, aber das hängt natürlich davon ab. Also erstmal brauche ich ein Endgerät. Und dann ist die Frage, wie viele Bücher lese ich? Dann lese ich eher kürzere oder lese ich auch längere Texte. Ich spotte immer und sage, Annika Rinina möchte ich auf dem Handy nicht lesen. Nicht zu vergessen, auch ein E-Reader verbraucht enorme Ressourcen. Und der Energieverbrauch aller Server, die bereitgestellt werden, inklusive der Kühlung, der Energieverbrauch und die CO2-Bilanz höher als die gesamte Luftfahrt weltweit.
Ich muss gestehen, ich war vor einigen Jahren auch so weit, die Hälfte meines Bücherregals mal wegzuwerfen, als meine Wohnung renoviert wurde und ich musste die ganzen Regale ausräumen. Habe mich dann, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Bücher einfach in die Tonne zu tun, habe bei keinem einzigen. Ich habe die dann an einen Großhändler für Centbeträge ja verkauft, mehr oder weniger abgegeben, die dann dort weiterverkauft werden. Gebrauchte Bücher ist doch so ein Stichwort. Könnte das nicht helfen, diesen Markt, dieses Tauschen natürlich vielleicht auch von Büchern mehr zu beleben? Oder widerspricht das dem Interesse der Verlage, die natürlich auch alte Bücher gerne nochmal neu verkaufen möchten, oder?
Naja, als quasi Verleger höre ich das natürlich nicht besonders gerne.
Und ja, aber wir sprechen ja über das Klima und nicht und über die Verlagssituation.
Also unser Geschäftsmodell besteht natürlich darin, erstmal Bücher zu verkaufen, möglichst neue Bücher zu verkaufen. Ja. Aber ich denke, da gibt es ja viele Modelle. Also so wie ein Autohersteller möglichst gerne neue Autos verkaufen möchte, da hat sich ja auch eine ganze Menge im Verbrauchsverhalten verändert. Und da gibt es auch ganz wunderbare Beispiele mittlerweile. Also ich erinnere nur an die Bücherboxen, die es in manchen Städten mittlerweile gibt. Das heißt, es steht öffentlich eine größere Box und da kann jeder ungefragt Bücher einstellen oder auch herausnehmen und wiederbringen. Und es findet ein reger Austausch statt und erstaunlicherweise, das funktioniert vorzüglich.
Ist aber, glaube ich, doch nur relativ wenig verbreitet, oder? Und wollen Sie jetzt sicherlich auch nicht weiter propagieren?
Na, als grundsätzliches Modell finde ich das eigentlich ganz charmant. Bevor man Bücher wegwirft, da packe ich die doch lieber in eine Box, wo ich weiß, es gibt die Chance, dass irgendjemand mal danach greift. Das finde ich immer noch die sehr viel bessere Lösung an die Papiertonne, die Wirtschaftlichkeit mal außer Acht gelassen.
Aber wir müssen ja doch mal über die Wirtschaftlichkeit reden, denn viele Verlagen geht es ja auch nicht gut. Korrekt. Manchen geht es gut, aber nicht allen. Und wenn jetzt hier noch so viel auf Ökologie geachtet werden muss, um es mal zu erlaubt zu sagen, ist das nicht eine große finanzielle Belastung für eine Branche, die eben ohnehin zu kämpfen hat?
Ja, also das ist zu teilen, aber tatsächlich ein kleiner Trugschluss. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass die Kaufleute eigentlich eher mit sehr kritischem Auge einem auf die Finger geguckt hatten und sagten, kann ich mir das eigentlich alles leisten? Das kostet mir doch alles ganz furchtbar viel Geld. Teilweise ist sogar das Gegenteil der Fall, seltsamerweise, weil umweltschonende Herstellung bedeutet eigentlich fast immer A, wiederum Innovation, geringerer Ressourceneinsatz, das heißt geringerer Energieeinsatz oder intelligente Lösungen für die Transportwege. Das heißt, überall lassen sich viele, viele kleine Räder, lässt sich aber tatsächlich was einsparen und letztlich spart es sogar Geld. Ganz groß gingen mir die Augen auf. Wir hatten ja die Druckereien immer sehr unter Druck gesetzt und gesagt, arbeitet sehr viel umweltfreundlicher. Irgendeiner kam mal zu mir und sagte, Hanke, vielen Dank für Ihre Drangsal. Wir haben mittlerweile festgestellt, mit ressourcenschonender Produktion können wir richtig nicht Geld verdienen, aber tatsächlich Geld einsparen. Und das finde ich doch einen ganz spannenden Ansatz.
Gut, also ökologisches Denken in der Verlagsbranche muss nicht Geld kosten, sondern kann sogar Geld sparen, wie man das ja in anderen Branchen auch immer wieder hört. Herr Hanke, jetzt müssen wir aber noch am Schluss über einen Aspekt von Büchern reden, denn Sie sind ja auch immer wieder Juror für das schönste Buch bei der Stiftung Buchkunst, also das schönste Buch des Jahres. Nun sind schöne Bücher, vielleicht ja auch prächtige Bildbände, Bücher mit besonders aufwendig gestalteten Umschlägen, besonderen Schriften, außergewöhnlicher Druck, vielleicht auch besonders dickes, tolles Papier. Wie geht denn die Ökologisierung des Buchwesens mit der Schönheit von Büchern zusammen? Passt das denn genauso gut zusammen wie das Einsparen mit der Ökologie?
Also besonders schön ausgestattete Bücher, von ganz normalen Verlagen rede ich jetzt, die verwenden ganz häufig auch besonders schöne Naturmaterialien, verzichten zum Beispiel dann auf Folien. Sie nehmen Hersteller von besonders wertvollen Papieren, wie, darf ich ein bisschen Werbung machen? Oder Namen nennen?
Jetzt am Schluss vielleicht.
Nein, die sind auch ganz marginal, spielen auch wirklich nur am Rande eine Rolle. Büttenpapierfabrik Mund am Tegernsee, die aber Einbandmaterialien liefern und die tatsächlich unter anderem Vorreiter, was umweltfreundliche Produktion ihrer Papiere betraf. Es gibt aber auch in Schweden Papierfabriken, die sich schon ganz früh sehr dafür eingesetzt hatten. Ich habe einmal deren Kläranlage gesehen und habe gedacht, ich bin im biologischen und botanischen Garten, weil das war eine faszinierende Pflanzenwelt. Die hat mir gesagt, die haben mehr als 100 Pflanzen in der Kläranlage und jede Pflanze hat ihre Funktion für eine biologische Klärung. Also alles ganz wunderbar.
Also Also Biologie, Bücher, Umweltschutz und Lesen, das geht doch ganz gut zusammen.
Das ist kein Widerspruch, eher Bestätigung, hätte ich fast gesagt.
Das geht also doch ganz gut zusammen. Vielen Dank, Herr Hanke, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank von meiner Seite.
Wolfgang Michael Hanke, Experte für alles, was mit Umweltschutz in der Buchbranche zu tun hat. Das waren die Kulturfragen zum Thema Klima und Kultur. Gleich folgt die Sendung Kultur heute. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich wünsche noch schöne Restweihnachten und ein brillantes Jahresende.